Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Lesung Hohe Zeit mit Walter Laufenberg. Mein Name ist Franz Westner, ich bin Verleger des Salon Literaturverlags und wir haben mit Walter Laufenberg bereits 10 Bücher in unserem Verlag gemacht. Ich habe hier einen ganzen Prospekt, den man hier sehen kann. Und Hohe Zeit ist nun das aktuelle Buch, das wir hier vorstellen wollen. Zunächst einmal aber zu dir, lieber Walter. Du bist Jurist, du bist promovierter Volkswirt, du bist Internetblogger. Wenn man jetzt alles aufzählen würde, was du schon gemacht hast, dann würde die Lesung hier zu Ende sein. Du warst aber ganz zu Beginn deiner Karriere Reiseleiter und um das geht es auch in diesem Roman. Wie passt das alles zusammen?
Ja, meine Damen und Herren, freut mich, Sie hier zu sehen. Reiseleiter. Ich war Student, junger Bursche, der sein Studium selbst verdienen musste. Und ich kriegte eine Möglichkeit, bei Dr. Tigesfahrten, also einem der renommierten Unternehmen, Reiseleiter zu machen. Das war in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals war Reiseleiter noch etwas ganz anderes als heute. Der Reiseleiter lebte zusammen mit der Gruppe, die er betreute. Man war mit der Gruppe unter einem Dach in demselben Hotel, hatte also praktisch 7 Tage Woche und mehr oder weniger auch 20 bis 24 Stunden Tag, weil da dann die Abende noch lang wurden oder die Nächte auch. Also ein sehr intensiver Job, der aber äußerst reizvoll war. Ich habe mich damals als Student sehr gewundert, dass man mir dafür noch Geld gibt. Ich konnte die tollsten Länder und Städte sehen, wo ich nie hingekommen wäre, konnte allerhand interessante Menschen kennenlernen, traf überall auf nette, junge Frauen und Mädchen, was mir natürlich schon sehr zusagte und kriegte dafür sogar noch ein Tageshonorar. Das fand ich großartig.
Dabei war eigentlich dein Weg, du bist auch in einer bürgerlichen Familie groß geworden und eigentlich war so nach den Vorstellungen deines Vaters und deiner Eltern, dein Vater war Eisenbahner, aber eigentlich war etwas ganz anderes in deiner beruflichen Karriere geplant gewesen.
Naja, ich habe sehr viel studiert. Man kann ja, wenn man Schriftsteller werden will, das nicht so gezielt machen, ein Buch schreiben und sagen, davon lebe ich jetzt, vom ersten Buch oder den ersten Büchern kann man auf unserem Markt nicht leben. Man muss also andere Berufe ergreifen und machen. Aber Eisenbahner, wie mein Vater war, wollte ich nicht unbedingt werden. Aber ich war dann als Reiseleiter plötzlich gefordert, Gruppen mit dem Flugzeug nach Jugoslawien zu bringen. Ich hatte bis dahin noch nie ein Flugzeug betreten, noch nie einen Flughafen betreten. Ich war ein junger Student, Eisenbahnersohn, da hat man seine Freifahrtscheine. Das Fahren mit dem Zug war das Selbstverständliche. Das Flugzeug musste aber jetzt für mich so selbstverständlich erscheinen, dass die Gruppe Vertrauen zu mir hat. Also musste ich etwas früher am Flughafen sein, musste mir alles anschauen, wie geht das hier, was ist, und dann vor meine Gruppe treten und sagen, ich bin Ihr Reiseleiter, und dann ihnen sagen, jetzt gehen wir bitte dahin und da checken wir ein und dann gehen wir in den Raum. Und es muss dann routiniert klingen. Mein Chef, Dr. Tigges, hat gesagt, der Reiseleiter darf nie sagen, dass er etwas nicht kann oder nicht weiß oder nicht kennt. Dann verlieren die Leute das Vertrauen. Also musste ich, kleiner, armer Student, alles kennen und alles ganz betont servieren.
Und wie das funktioniert hat, werden wir gleich hören. Du beschreibst in diesem Buch eine Zeit, als Deutschland nach dem Krieg langsam wieder in der Wirtschaft Fuß gefasst haben. Es war die Wirtschaftswunderzeit und die Menschen machten sich auf, Europa zu erobern. Und da stammt daher dieser Titel Hohe Zeit. Was bedeutet der Titel?
Ja, ich habe 1958 als Reiseleiter begonnen. Unvorstellbar, wie verändert die Situation heute ist, wenn wir reisen. Damals hatten die Koffer noch keine Rädchen. Damals gab es noch keine Handys. Damals wurden bei den Bussen und auf Überlandfahrten die Koffer noch oben aufs Dach des Busses gehievt und dort festgezucht. Es ist alles so total verändert. Wir hatten aber damals schon Schlafwaren. Die waren allerdings zu teuer für uns. Wir hatten Liegewaren. Und ich möchte Ihnen aus diesem Buch, das ich über diese hohe Zeit geschrieben habe, eine Kleinigkeit gerade eben vorlesen. Nur ein Wort noch. Hohe Zeit, weil die Nachkriegszeit für die Deutschen ungeheuer schwer war. Man hat ja versucht, uns auszuhungern. Dann musste alles neu angeschafft werden, Wohnungen, Klamotten, alles neu. Erst in den 50er Jahren waren die Deutschen so weit, dass sie sich wieder für schöne Dinge interessieren konnten. Und dann kam der Aufbruch in den neuen Tourismus. Und bei diesem Aufbruch war ich unter anderem als Zugleiter tätig. Ich konnte dann mein Studium in der Woche weiterführen und am Wochenende fuhr ich mit dem Zug von Köln nach Rimini und wieder zurück. Da war ich also von Freitagmittag bis Sonntagmittag nur auf dem Zug, kam dann nach Hause und hatte so einen Seemannsgang von dem Geschaukel im Zug. Aber ich bin auch gut weggekommen. Eins der schlimmen Erlebnisse, lief durch den langen Zug, auf dem ich so 700 Reisende hatte. Ich war der Zugleiter, ohne Uniform, so im Anzug mit Krawatte und Nailtesthemd, schick gemacht. Und der Zug kam jetzt auf der Rückfahrt durch die Alpen. Er rauschte in voller Fahrt durch die schwarze Alpennacht in Richtung Heimat. Mitternacht war längst vorbei. Von meinen rund 700 Reisenden war kaum noch was zu hören. Da starrte mich plötzlich ein Gesicht von draußen an, durch die Scheibe der Wagentür. Ich war zunächst starr vor Schreck. Das Gesicht da draußen aber war nicht starr. Es verzog sich zu furchterregenden Grimassen. Es scheint mir was zurufen zu wollen, verstand ich. Aber durch die lauten Fahrgeräusche drang kein Wort an mein Ohr. Doch wurde mir im selben Moment klar, da klammert sich ein Mann draußen auf dem Trittbrett des D-Zugs fest und kämpft verzweifelt mit dem Fahrtwind, der ihn wegzureißen droht. Ich stellte mit schnellen Blicken fest, die beiden Türen nebeneinander, die gegenläufig aufgehen, sind ordnungsgemäß geschlossen und zusätzlich von innen gegen ein versehentliches Öffnen gesichert. Beide Griffe sind auf zu hochgestellt und um beide die an kurzen Ketten befestigten Sicherungsringe gelegt. Die Türen sind so weder von innen noch von außen zu öffnen. Das ist ungewöhnlich. Meist hängen die kurzen Ketten unbeachtet herab. Da hat also einer der Reisenden etwas Zusätzliches für seine Sicherheit getan, ehe er sich zur Ruhe gelegt hat. In dem Bewusstsein, so könnte er wenigstens nicht versehentlich aus dem Zug stürzen, sollte er bei einem nächtlichen Gang zur Toilette schlaftrunken die falsche Tür erwischen. Verdammte Vorsicht. Als erstes nahm ich die Sicherungsringe weg. Kurze Überlegung, welche Tür ich aufmachen sollte. Klar, dass ich die vordere der beiden Türen auch mit größtem Kraftaufwand nicht gegen den Fahrtwind aufdrücken könnte. Ebenso klar war aber, dass die hintere Tür sofort ganz auffliegen würde und ich vom Fahrtwind hinausgerissen würde, sobald ich die Tür öffnete. Und doch musste ich genau das riskieren, sagte ich mir, wenn ich den ausgesperrten Mann retten will. Also los. Nur unbedingt vermeiden, dabei die Tür auch nur im Geringsten festzuhalten, gab ich mir selbst strenge Anweisungen. Mit heftigem Winken gab ich dem Mann auf dem Trittbrett zu verstehen, er solle auf das Trittbrett der vorderen Tür hinüberhangeln, was der Mann verstand und was ihm auch gelang. Dann umklammerte ich mit dem linken Arm die in der Mitte vor den beiden Türen stehende dicke Haltestange, die im Boden und im Dach fest verankert war, und krallte meine linke Hand an meinem Gürtel fest. So an die Stange gefesselt, drückte ich mit der geschlossenen rechten Faust den Türgriff runter. Also ohne den Griff auch nur einen Sekundenbruchteil festzuhalten. Nicht drum gegriffen, sondern nur draufgedrückt. Das war mein Glück, denn schon flog die Tür auf und knallte gegen die äußere Zugwand. Der Mann im Wind kletterte vorsichtig wieder auf das andere Trittbrett, wo ich ihn mit der freien rechten Hand mit rabiat festem Griff packen konnte. Ihn hineinzuziehen war da kein Problem mehr. Doch benötigten wir dann die volle Kraft unserer vier Arme, um mit gemeinsamer Anstrengung und bei gegenseitiger Sicherung die Wagentür gegen den Fahrtwind wieder heranzureißen und zu schließen. Danke. Danke sehr, sagte der Mann in Uniform, der Zugschaffner. Er hatte bei der Abfahrt im leeren Bahnhof wie üblich gewartet, bis der Zug anfuhr, um dann als letzter auf ein Trittbrett zu springen, vorschriftsmäßig linke Hand am linken Griff und nach prüfenden Blicken den Zug entlang die Warentür zu öffnen und einzusteigen. Dass beide Türen verriegelt waren, hatte er nicht erwarten können. Macht sich doch kein Mensch die Mühe, die Sicherungsringe um die Griffe zu legen, sagte er. Die Fahrt auf dem Trittbrett durch die Alpen hatte ihn zum Glück nur seine Schaffnermütze gekostet, die sofort davon geflogen war. Aber lange hätte ich mich nicht mehr auf dem Trittbrett halten können. Danke, mein Freund, danke, du hast mir das Leben gerettet. Ach was, nicht der Rede wert, ich bin ja Eisenbahnersohn. So eine kleine Episode, dass man...
Sie dürfen ruhig applaudieren, ja.
Da konnte ich mal als Retter auftreten. Andere Male war ich selbst in Todesgefahr. Ich habe also alle unmöglichen Sachen erlebt. Ich habe auch im Keller der Hotels dann festgestellt, dass sie jeweils einen Raum haben, in dem ein Zinksarg steht. Ich hatte auch einen solchen Unfall in Jugoslawien einmal. Wir stürzten alle an den Strand, als es hieß, da sind springende Fische. Und die Leute stürzten auf den Strand, aber das war Klippenstrand und einer verunglückte. Also das sind die Dinge neben den erotischen Erfahrungen, die ich machen konnte und an die ich mich eigentlich viel lieber erinnere und die ich auch gerne niedergeschrieben habe, aber in einer Art, dass die Erotik wirklich schön und reizvoll ist und nicht pornografisch.
Bevor wir mit den erotischen Dingen weitergehen, eine andere Frage. Wenn du in diesen Ländern, du hast ja verschiedene Länder bereist, Kroatien unter anderem, dort solche Probleme waren, wie war es mit Sprachkenntnissen? Denn es gab kein Handy, man konnte nicht einfach telefonieren, sondern man musste die Probleme vor Ort lösen.
Ja, ich war als Reiseleiter in allen europäischen Ländern unterwegs. Als Aufenthaltsreiseleiter, also wochenlang oder sogar ein, zwei, drei Monate, mal als Rundfahrtreiseleiter, das war dann die Steigerung, dass man die Gruppe rundführen durfte durch Skandinavien oder durch Spanien, durch Portugal, Frankreich. Das war die Spitze der Studienreiseleiter. Auf den musste man lange warten, da musste ich mich erst herankämpfen. Aber das habe ich dann auch noch bekommen. Aber eine kleine Story noch. Ich hatte in Jugoslawien eine Gruppe in Lovran. Lovran, ein wunderschönes Nest an der istrischen Küste, 6 Kilometer neben Opatija. Und in Opatija saß eine andere Gruppe. Und wurde die Opatija-Gruppe zu klein, da zog das Unternehmen den Reiseleiter ab und schrieb mir einfach so, jetzt bist du zuständig für beide Gruppen in Opatija und in Lovran. Und dann hatte ich plötzlich ein Lovran, ein schönes Hotelzimmer, das übliche große Hotelzimmer mit Doppelbett. Und ich hatte in einem schönen Hotel in Opatija ebenso ein schönes Zimmer mit Doppelbett. Habe das dummerweise auch dann voller Stolz so mal gesagt. Und schon kamen dann Dinge auf mich zu. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Es waren zwei sehr junge Reiseteilnehmerinnen, zwei Mädchen aus Münster. Ich dachte, sie seien Zwillinge, aber waren nur Freundinnen. Sie hatten gerade das Abitur gemacht auf einer katholischen Schule. und machten jetzt die ersten Schritte ins Leben hinaus. Und ich war offensichtlich ihr erster Erfahrungsgegenstand. Die beiden Mädchen waren mit mir am späten Abend in Lofan noch in einem netten Lokal gewesen. Wenn die Gruppe mit den erwachsenen Leuten schon im Bett war, da ging ich gerne mit den Jüngsten noch mal aus. Wir hatten gegessen, getrunken und schließlich guckt die Mädchen auf die Uhr und sagt, aber wie kommen wir jetzt ins Bett? Der letzte Bus nach Opatija ist weg und sie hatten ihr Doppelzimmer in Opatija. Ja, ich sagte, da müssen wir notfalls zu Fuß gehen. 6 Kilometer, 1,5 Stunden. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist eine Zumutung. Sie sagten mir aber nicht, was die Zumutung wäre, dass ich sie begleite oder dass die Strecke so lang ist. Ich habe natürlich nicht danach gefragt. Kamen sie mit der Überlegung, ach, sag mal, du Reiseleiter, du hast doch ein großes Doppelzimmer mit Doppelbett und mit einer Couch. Kannst du uns das Zimmer nicht überlassen? Ja, und ich? Ja, du kannst ja dann nach Opatija gehen. Da wollte ich in der Nacht aber auch nicht. Nun gut, es ging hin und her. Warum ich mich mit diesen Kindern überhaupt eingelassen hatte, das tat mir da schon leid. Die waren 18-Jährige und ich war inzwischen schon Mitte 30, aber in jugendbewegter Hilfsbereitschaft bot ich meinen beiden jungen Begleiterinnen an, ihnen in ihrer schrecklichen Notsituation mein Doppelbett zu überlassen, während ich mich mit der Couch behelfen würde. Das fanden die beiden Mädchen einerseits sehr freundlich und nett von mir, andererseits aber zu gefährlich. Sie zierten sich, das sei doch nicht möglich. Das kam so überzeugend, dass ich ihnen hoch und heilig versicherte, sie absolut in Ruhe zu lassen. Ich bin doch kein Wüstling, beteuerte ich. Ich bin euer Reiseleiter und deshalb für euch verantwortlich. Ich habe darüber zu wachen, dass euch nichts passiert. In meinem Zimmer könnt ihr euch deshalb voll und ganz sicher fühlen. Verlasst euch darauf, dass ich... Also dann gehen wir schlafen, wurde ich von der einen der beiden abrupt unterbrochen. Ja, es wird Zeit, bekräftigte die andere. So gingen wir zu unserem Hotel Primorca, auf einmal wieder wunderbar einig. Wir gingen zu dritt auf mein Zimmer, zogen uns im Dunkeln aus und krochen unter das Bettzeug. Der freundliche Reiseleiter lag auf der Couch unter den 2 kratzigen Zusatzdecken aus dem Schrank. Nicht nur deswegen hätte ich mich lieber zu den beiden Mädchen gelegt, um wieder die innige Nähe zu spüren, die auf dem Weg zum Hotel, als die Mädchen sich rechts und links an meinen Arm gehängt hatten, immer wieder furchtsam an mich gedrückt, wenn der Wind in den Büschen raschelte. Aber jetzt zu ihnen ins Bett schleichen, nein, das geht nicht. Ich habe ihnen versprochen, sie in Ruhe zu lassen, ein Mann, ein Wort. Ich muss es mir versagen, die prekäre Situation der Mädchen auszunutzen. Ich nicht gut, aber als ich am nächsten Morgen relativ spät wach wurde, war es längst hell. Das Erste, was ich sah, war, die beinahe Zwillinge liefen im Zimmer umher und machten sich für den neuen Tag fertig. Und mich machten sie damit erst recht fertig. Denn ich musste feststellen, dass sie recht putzige Babydolls anhatten. Die müssen sie also schon bei sich gehabt haben, durchfuhr mich ein schlimmer Gedanke. Schon eingepackt, als wir uns zum Baden und zum anschließenden gemütlichen Abend bei Wein und Gegrillte verabredet hatten. In ihren Badebeuteln versteckt hatten sie ihr Nachtzeug, und auch die Zahnbürsten, die sie jetzt in der Hand haben, die ihre Zahncremetube und das Dings zum Hochbiegen der Wimpern, alles dabei für den Fall der Fälle. Und diese Girls haben mir vorgemacht, nicht zu wissen, wo sie schlafen sollten. Das machte den geprellten Reiseleiter sofort putzmunter. Ich sprang auf und präsentierte mich ihnen bei meiner Morgentoilette als ein Adonis in der Unterhose, in meiner neiderregenden Sonnenbräune. Doch kriegte ich nur einen recht mürrischen Morgengruß zu hören. Zweifach und doch damit nicht besser. Sie müssten sich beeilen, zum Bus zu kommen, damit sie noch ein Frühstück bekämen, meinten sie. So sehr mich ihre ablehnende Haltung ärgerte, ich konnte doch voller Stolz feststellen, dass ich ein Rückgrat hatte. Ja, und ob. nämlich in doppeltem Sinne. Die Kreuzschmerzen schob ich auf die schrecklich durchgeschlafene Couch. Ich hoffe, ihr beiden habt besser geschlafen, gab ich mich halbwegs verbindlich. Danke für die edle Hilfsbereitschaft. Ja, danke. Damit waren sie auch schon auf und davon. Und der Reiseleiter stand da und schüttelte den Kopf. Nicht über die Mädchen, über sich selbst.
Das Buch ist durchzogen von einigen amorösen, auch Fehlschlägen dieser Art. Du schonst dich dabei auch selbst nicht. Und es sind doch sehr authentische Erzählungen. Wie gehst du damit eigentlich um, dass man so authentisch dann aufgegriffen wird und was auch in der Kritik bzw. in der Presse dann an dich herangetragen wird?
Ja, es ist üblich, dass man solche Erinnerungen verfremdet wiedergibt. Sich selbst auch unter einem anderen Namen. Ich habe den Absicht gehabt und die Überzeugung, dass es sein muss, dass man wirklich ehrlich ist. Ich habe alles so geschrieben, wie es war. Ich hatte aus der Zeit damals sehr viele Unterlagen. Ich hatte damals schon immer Notizen gemacht. Ich hatte meine Reiseleiterberichte, ich hatte die Briefe der ehemaligen Reiseteilnehmer, den ganzen Karton voll, die da angekommen waren bei mir. Ich hatte also so viel, dass ich authentisch beschreiben konnte, was war. Nur die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe ich verändert und den Ort, aus dem sie kamen, damit sie da nicht erkennbar sind. Aber im Übrigen ist das eine Dokumentation. Eine Dokumentation des neuen Reisens nach dem Zweiten Weltkrieg und eine Dokumentation einer Entwicklung eines jungen Kerls, eines jungen Studenten, der allmählich zum Mann wurde.
Dazu muss man sagen, es fiel auch in die Zeit, als dann die Antibabypille entwickelt wurde, als auch das Bewusstsein der Frauen ein ganz anderes wurde. Nachkriegsdeutschland ist auch ein Thema, weil natürlich viele der Männer noch im Krieg oder in Gefangenschaft waren und die neue, die jüngere Generation ein anderes Lebensgefühl entwickelt hat. Also es spielt auch in den Roman mit rein. Wie ist deine Erinnerung an diese Zeit? Gab es diese Neuerungen, diese Freiheit als etwas durchwegs Positives oder gibt es auch schwierige Themen dazu?
Das ist richtig. Es ist eine ganz andere Situation gewesen. Es waren meist junge Frauen in den Gruppen. Damals konnten die jungen Frauen, also alleinstehende jungen Frauen in der Gruppe, wunderbar reisen. Es war das unverfänglich. Und sie waren ja beschützt vom Reiseleiter und waren in einem Hotel. Aber ich hatte dann eine Gruppe von 30 oder manchmal sogar mehr Leuten. Und dabei waren dann etwa 4 oder 5 Ehepaare und im Übrigen 2 einzelgängerische junge Männer. Alles andere waren junge Frauen. Und die meisten von den jungen Frauen musste ich mit Fräulein anreden. Da legte man noch Wert drauf damals. Ich habe dann engeren Gesprächskontakt so manches Mal bekommen. Ich war jedes Mal wie vor den Kopf geschlagen. Das beim Tischtennisspielen mit einer jungen Lehrerin, die mir dann erzählt, wie gern sie Lehrerin ist, wie begeistert sie ist und mir dann beim Ping-Pong dann sagt, ich könnte jetzt auch schon selbst 2 Kinder an der Hand haben, aber ich habe sie beide abtreiben müssen. Das erzählt sie ihrem jungen Reiseleiter. Ich sage, wieso? Ja, sie kam aus Nordrhein-Westfalen und in Nordrhein-Westfalen war strenges Gesetz. Uneheliche Kinder wurden nicht geduldet, dann hätte sie aus dem Beruf ausscheiden müssen. Also hat sie abtreiben müssen. Erzählt mir das putzmunter und war begeisterter Lehrerin und sagte, ich komme aber bei meinen Kindern und deren Eltern sehr gut an. Solche Dinge erlebt man. Es war damals die Zeit der Fräuleins noch. Es war auch die Zeit, als allmählich die Pille aufkam, die Antibabypille. Ganz neue Einstellung der Frauen zum Leben und zum Kontakt mit Männern. Ganz neue Situation auch für einen jungen Mann. Es ist ein Abenteuerbuch geworden. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, das niederzuschreiben. Ich habe 1987 angefangen, meine Notizen zu verarbeiten und das Buch zu schreiben. Und jetzt ist es da. Ich bin glücklich damit und ich hoffe, dass auch einige Leser damit glücklich werden.
Du beschreibst dich in dem Buch, Reiseleiter haben ja nicht unbedingt einen guten Ruf gehabt, auch heute teilweise noch nicht, durchaus manchmal auch zu Recht. Und du beschreibst dich selber als einen Casanova, der Moral gezeigt hat.
Guter Ruf hin und her. Es ist das letztlich ein Entwicklungsroman. Der Entwicklungsroman ist halt schon klassisch, schon seit der Goethe-Zeit. Ein junger Bursche, der aus Naivität oder aus Unerfahrenheit erstmal in der Welt alles Mögliche falsch macht und dann allmählich lernt und trotz aller Widerstände dann zum erwachsenen Menschen heranwächst. Ich bin dadurch herangewachsen zu was geworden. Ich habe die Menschen nicht unglücklich gemacht. Wenn du den Casanova erwähnst, gut, ich habe Casanova zu Hause stehen, lese auch hin und wieder gerne in seiner Lebensbeschreibung. Er war ja ein Mensch, der die Frauen nicht als Vielfraß da überfiel und sie einfach vernaschte. Nur er war auch ein Mann, der Frauen schätzte und Wert darauf legte, sie nicht unglücklich zu machen, sondern mit ihnen glücklich zu sein, stundenweise, teilweise. Und er hat sich auch hinterher um sie gekümmert. Casanova ist ein ganz anderer Typ als meinetwegen ein Don Juan, der einfach die Frauen vernaschte und unglücklich machte. Den würde ich ablehnen. Ich habe kein schlechtes Gewissen mit dem, was ich erlebt habe mit all diesen Frauen und Mädchen. Ich bin froh, dass ich es erlebt habe. Im Sinne von Goethe, der gesagt hat, ein Mann wird erst zum Mann durch den Kontakt mit Frauen.
In diesem Sinne wünschen wir uns an dem Buch viel Erfolg. Wenn Sie selbst beurteilen möchten, ob der Casanova hier Moral gezeigt hat und wie diese Entwicklungszeit in dem Wirtschaftswunderland Deutschland war, dann können Sie das Buch jetzt auch kaufen und signieren lassen. Auf der Rückseite von dem Literaturcafé ist ein Büchertisch. Da wird unser Autor dort warten und auch die Bücher gerne signieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag und einen schönen Messeaufenthalt hier in Leipzig. Dankeschön. Wiederhören.
Besten Dank. Wiederhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.